Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Schlechte Bezahlung, nur Basismedizin, keine Ahnung von Wissenschaft, mindestens eine 60-Stunden-Woche. Wer will schon Hausärztin werden? Heute reden wir mal über Vorurteile und zwar mit Jana Husemann. Die ist nämlich Hausärztin und erste Vorsitzende des Hausärzteverbands in Hamburg. Moin Hamburg, Frau Husemann, hallo.
Moin Moin.
Du willst mehr als 5 Minuten für Anamnese, Diagnose und Therapieplan? Der Mensch ist für dich nicht nur ein einzelnes Körperteil oder physiologisches System. Und du willst den Fachbereich wählen, in dem Ärzte und Ärztinnen am zufriedensten sind? Dann sind hier 5 Gründe, warum du unbedingt Hausarzt werden solltest.
So, 5 Gründe und da machen wir jetzt Stopp, Frau Husemann. Das waren jetzt 18 Sekunden, die haben wir mal geklaut aus einem Video von Ihnen und Kolleginnen zum ersten virtuellen Festival der Allgemeinmedizin. Das soll am 27. April abends stattfinden, ab 20 Uhr, wie gesagt, digital. Kann man finden auf festival-allgemeinmedizin.de. Zunächst mal die Frage, was soll dieses Festival der Allgemeinmedizin? Ich würde mal unterstellen, Sie haben doch als Hausärztin jeden Tag ein Festival der Allgemeinmedizin.
Genau so ist es und das wollen wir auch den Studierenden rüberbringen. Also die Freude und die Festivalartigkeit unseres täglichen Arbeitstages und damit so mit manchen Vorurteilen aufzuräumen.
Sie wollen also die Studierenden adressieren. An welchen Abschnitt haben Sie da gedacht? Eher so diejenigen, die ganz frisch sind im Studium oder jene, die sich so, schon so Richtung M3 bewegen?
Also aus meiner eigenen Studienzeit weiß ich, dass es sich ja auch ständig ändert, die Vorstellung, die man von seinem späteren Berufsbild hat. Deswegen, es kann ruhig jedes Semester dabei sein. Da ist, glaube ich, ja für alle was dabei und kann jeder was rausziehen.
Spannende Frage. Die Vorstellungen ändern sich. Man kommt rein ins Studium und ja, man hat es geschafft, hat einen guten Abi-Schnitt und ja, vielleicht hat man ein paar Jahre gewartet und hat eine Vorstellung, wie so der ärztliche Beruf am Ende sein wird. Und dann verändern sich die Dinge. An welcher Stelle glauben Sie, vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung, vielleicht auch mit Blick auf den Nachwuchs, manifestieren oder entstehen denn vielleicht die Vorurteile? Wo ist es am stärksten ausgeprägt?
Ja, es ist ja leider immer noch so, dass die Ausbildung hauptsächlich in der Uni stattfindet. Also die Uni-Fächer, die dann an den Unikliniken hauptsächlich vorkommen, sind da schon sehr überrepräsentiert. Man kriegt da immer ganz gute Einblicke und denkt eben so, das ist so der medizinische Alltag oder das ist eben was man auch erreichen möchte. Und das wird dann immer so als hohes Ziel dargestellt. Und bei mir im Studium kam die Allgemeinmedizin da leider viel zu kurz. Also es gab dieses eine Blockpraktikum, aber sonst kam die Allgemeinmedizin leider nicht besonders vor.
Reden wir gleich nochmal über die Reformbestrebungen, die es ja gibt und die wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer auch kennen. Also es ist, ich würde jetzt mal so die Hypothese wagen, dass gewisse Vorurteile in Anführungszeichen sich wahrscheinlich schon im klinischen Abschnitt dann nochmal manifestieren, ne? Wenn ich sie richtig verstehe.
Na klar, also in meiner Studienzeit und ich befürchte, es ist häufig auch noch immer so, wurde auch so ein bisschen despektierlich über die Allgemeinmedizin geredet, ne? Das sind die, die eben vermeintlich keine Spezialisierung haben und sich eben ja so das Vorurteil mit nichts genau auskennen, die in der Klinik anzurufen, um nachzufragen, wie es wirklich gemacht wird, so ungefähr. Und damit wollen wir eben aufräumen und zeigen, dass es wirklich überhaupt gar nicht so ist in der Realität.
Dann reden wir vielleicht gleich nochmal über ein paar Vorurteile, vielleicht kann man auch ein bisschen spoilern, für dieses Festival der Allgemeinmedizin. Also erinnern wir uns alle nochmal, es gibt ja die Facharztweiterbildung Allgemeinmedizin nun schon seit geraumer Zeit. Und wir reden vom Jahr 1997, als das eingeführt wurde und in Deutschland kam. Und davor gab es halt ja die praktischen Ärzte zum Beispiel, neben den Internisten, die hausärztlich tätig waren. Jetzt haben wir natürlich eine echte Facharztweiterbildung. Und diese Trennung zwischen Hausarzt und Facharzt, die ist ja immer noch in vielen Köpfen drin, ist ja auch noch Teil unseres Sozialrechts, wenn wir genau sind. Steht ja auch noch im SGB V so drin. Aber über welche Vorurteile, Frau Husemann, reden wir denn heute, wenn Sie mit möglichem Nachwuchs ins Gespräch kommen? Was kommt da so?
Also es ist das Vorurteil noch da, dass man eben quasi bis zur Erschöpfung arbeitet, immer für die PatientInnen zumindest telefonisch erreichbar sein muss, dass man eigentlich auch nicht besonders viel Geld verdient. Das macht man nur als Radiologe oder Radiologin. dass es hauptsächlich eigentlich eine männerdominierte Fachrichtung ist. Das sind so die großen Vorteile. Dass es langweilig ist, dass man nur überweist, dass man immer das Gleiche sieht.
Okay, wir wollen jetzt hier natürlich nicht das Festival vorwegnehmen und all diese Fragen schon beantworten. Das soll ja auch ein bisschen neugierig machen. Dieses Podcastgespräch, wir verlinken übrigens die Webseite, dann muss man sich da nicht irgendwie was abtippen und das merken. Also es gibt immer noch diese Vorurteile und natürlich Hand aufs Herz, die eher technischen Berufe, Sie haben gerade ein Fach genannt, nämlich das der Radiologie. Wir könnten auch noch die Nephrologie nennen oder auch die Laboratoriumsmedizin. Da kann man natürlich eine Menge Geld verdienen, aber schlecht geht's Ihnen doch nicht, Frau Husemann.
Schlecht geht's uns überhaupt nicht. Man kann wirklich gut vom Hausarztberuf leben. Es gibt natürlich eben diese Unterschiede und deswegen engagiere ich mich ja auch beispielsweise in der Berufspolitik. Da geht's einfach um Gerechtigkeit zwischen den Fächern. Aber man kann wirklich sehr gut als Hausarzt, als Hausärztin vom Verdienst leben.
Reden wir auch gleich nochmal über das Thema Wissenschaft. Gehen wir nochmal in die Ausbildung des künftigen ärztlichen Nachwuchs hinein. Also wir wissen alle, Sie haben es gesagt, Medizinstudium Stand heute, wenn wir mal von den Modellstudiengängen und Modellcurricula absehen, die es ja sehr wohl gibt, ist eine sehr klinisch und krankenhausgeprägte Ausbildung nach wie vor. Das ist der Standard. Und jetzt wissen wir alle, es gibt ja Ideen für eine Novellierung der ärztlichen Approbationsordnung. Dem zugrunde liegt der Masterplan Medizinstudium 2020, ist jetzt auch schon etliche Jahre her. In der letzten Legislaturperiode hat es nicht funktioniert, diese Novelle umzusetzen, die der Allgemeinmedizin unter anderem ja doch einen stärkeren Stand in der Ausbildung gegeben hätte. Da gab es Widerstand aus den Ländern, insbesondere von den Finanzministerien und aber tatsächlich muss man auch ehrlich sagen von den Fakultäten selbst. Ich will es mal so versuchen, Frau Husemann, wenn Sie Ihren Nachwuchs schon in der Ausbildung stärker auch für die hausärztliche Tätigkeit begeistern wollen, begeistern müssen, sagen wir es vielleicht mal so, dann werden Sie am Ende natürlich mehr Kolleginnen und Kollegen brauchen, die auch hier und da Lehraufträge übernehmen. Nicht nur Lehrstühle oder Professuren, sondern einfach der hausärztliche Lehrauftrag. Ist das wirklich realistisch, dass man oder dass viele Kolleginnen und Kollegen das neben der Praxis leisten können?
Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit bei den Kolleginnen und Kollegen leisten. Das hört sich vielleicht erstmal nach ein bisschen mehr Aufwand an, aber man bekommt auch wirklich viel zurück, auch von den Studierenden, Dinge, die man dann neu hinterfragt oder nochmal ein anderer Blick auf die Dinge. Also ich kenne eigentlich keine Lehrpraxis, die bereut, Lehrpraxis geworden zu sein.
Frage, Hand aufs Herz, sind Sie auch Lehrpraxis?
Natürlich.
Okay, welche Frage? Okay, also aber unterm Strich muss man schon sagen, es braucht am Ende mehr hausärztliche Kolleginnen und Kollegen, die sich auch trauen, das zu machen, nicht wahr?
Auf jeden Fall, die müssen aufgefordert werden und eben aufgeklärt werden, dass das schon zu leisten ist, auch neben der eigentlichen Arbeit.
Okay. Schauen wir vielleicht nochmal ja, so ein bisschen auch auf die Facts und Figures, auf die ja, nackten Zahlen. Und da wissen wir natürlich alle, dass wir in die Ärztestatistik der Bundesärztekammer hineinschauen. Und da sehen wir, es gibt noch nicht die aktuelle, die müsste in den nächsten Tagen eigentlich veröffentlicht werden für Ende vergangenes Jahr. Es liegt im Moment die Statistik vor bis Ende 2020. Aber wenn wir da nochmal reinschauen, dann sehen wir, das Minimum der Facharztanerkennungen Allgemeinmedizin, das war zuletzt im Jahr 2010, da waren es 1085 Facharztanerkennungen, das waren 10,4% aller Weiterbildungsabschlüsse. Und das Ganze ist aber doch dann in den letzten Jahren ein bisschen gestiegen. Auf zuletzt immerhin doch 1700 Anerkennungen. Das waren im Jahr 2020 immerhin 12%, also 2 Prozentpunkte Zuwachs. Da kann man nicht verhehlen, da ist doch ein bisschen was passiert. Und man kennt ja doch auch die eine oder den anderen, die dann noch erstmal Chirurgie oder Anästhesie gemacht haben, um mal so zwei typische Fächer zu nennen. Und dann nach ein paar Jahren Klinik sagen, nee, ich werde jetzt Hausärztin oder Hausarzt. Also das muss man schon konstatieren, da ist was passiert, oder Frau Husemann?
Ja, das ist eine schöne Entwicklung. Die ist noch nicht ausreichend, aber ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Das liegt bestimmt auch daran, dass die Allgemeinmedizin an den Unis jetzt eben besser repräsentiert ist. Also es gibt ja an fast allen Universitäten Institute für Allgemeinmedizin inzwischen. Das ist wirklich gut. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus beispielsweise sich jetzt ja nicht unbedingt verbessert haben. Und da ist die Tätigkeit als Hausarzt, als Hausärztin einfach eine schöne Alternative. Die ist auf jeden Fall familienfreundlicher, auch freundlicher zum Leben neben der Arbeit und auch freundlicher dazu, dass man neben der Arbeit sich noch andere Tätigkeitsfelder im medizinischen Bereich suchen kann und das eben zusätzlich machen kann.
Hm. Haben wir ja auch gestern wieder gesehen, am Donnerstag bei den Warnstreiks des Marburger Bundes waren ja doch einige tausend Ärztinnen und Ärzte auf der Straße. Da geht es ja gar nicht so in erster Linie ums Gehalt, da geht es ja eben auch um die Arbeitsbedingungen. Ne? Also Klinik ist jetzt nicht zwingend der Ort, wo man super viel Freizeit hat, ne? Und Golf spielen geht.
Also bei mir war das der Grund für die sehr spontane Kündigung in der Klinik, dass ich mit meinen Arbeitsbedingungen einfach nicht mehr weiterleben wollte. Also ich war länger als in der Klinik als notwendig für die allgemeinärztliche Facharztausbildung. Ich habe dann tatsächlich einfach irgendwann frustriert gekündigt und mich an meine alte Praktikumspraxis auf dem Kiez erinnert und mich dort beworben. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Und es gibt ja auch andere Beispiele von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, wo man sieht, na, da ist viel möglich, auch Richtung Wissenschaft. Ihr Kollege Marco Roos, auch einer, der hinter diesem Projekt mitsteckt, hat die Professur, den Lehrstuhl angenommen in Augsburg, jetzt zum Sommersemester. Also da merkt man ja auch, dass Wissenschaft durchaus möglich ist.
Auf jeden Fall. Also ich stehe so ein bisschen für die Berufspolitik, Marco Roos eben genau für die Wissenschaft. Also man kann in der Allgemeinmedizin genauso wissenschaftlich arbeiten wie in jedem anderen Fach auch.
Und an die Forschungspraxen noch zu denken, ne? Also gibt es ja auch.
Genau. Also selbst wenn man jetzt keine Professur anstrebt, kann man natürlich eben als ganz normale, ja also normal in Tüdelchen Hausarztpraxis an etlichen Forschungsvorhaben teilnehmen. Die Institute für Allgemeinmedizin schreiben dazu ja auch dann regelmäßig die Praxen an und das ist auch wirklich schön, wenn man dann an den Studien aktiv teilnehmen kann.
Mhm. Erika Baum hat einmal gesagt, man bräuchte eigentlich bei den Facharztanerkennungen gut 30%. Also annähernd jede dritte Ärztin, jeder dritte Arzt müsste eigentlich in die Weiterbildung Allgemeinmedizin gehen. Wenn man die hausärztliche Versorgung auf Dauer wirklich gut sichern will für ein System, das sehr primärversorgerisch ticken kann. Jetzt sind Sie ja Berufspolitikerin, Sie haben es schon gesagt, engagieren sich da. Wir wissen alle, in der Versorgung in der Ambulanten gibt es eine Bedarfsplanung. Ich kann nicht mich nach freien Stücken vertragsärztlich niederlassen, wo, wie und wann ich will. Da gibt es Regeln. Wäre das nicht zum Beispiel denkbar, dass man auch für die Weiterbildung sowas wie eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Bedarfsplanung sich überlegt?
Ja, also umstrittenes Thema, aber ich bin da gar nicht so abgeneigt, wenn man eben sieht, dass die anderen Bemühungen eben zwar auch Früchte tragen, aber wahrscheinlich einfach nicht genug. Ich könnte mir solche Regularien durchaus vorstellen.
Landarztquote geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ne?
Ja, da bin ich so ein bisschen skeptischer tatsächlich. Ja, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie das aufgebaut ist. Das würde jetzt wahrscheinlich zu sehr ins Detail gehen. Aber natürlich, es gibt verschiedene Instrumente und ich finde, man sollte davon nichts tabuisieren und alles auf jeden Fall durchdenken.
Durchdenken und wahrscheinlich auch gemeinsam besprechen. Ne? Am Ende müsste man ja auch die Studierenden damit einbeziehen. Ne? Die
haben auf jeden Fall.
Gut, zum Ende hin vielleicht nochmal ein kleiner Werbeblock Ihrerseits, Frau Husemann. Was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 27. April ab 20 Uhr beim ersten virtuellen Festival der Allgemeinmedizin? Jetzt können Sie nochmal richtig trommeln.
Ja, also es wird ein Rundumschlag sein über alles, was die Allgemeinmedizin zu bieten hat. Es werden 6 begeisterte ReferentInnen berichten. Es wird auch Persönliches zu berichten geben, aber auch harte Fakten rund um das Fach Allgemeinmedizin. Und wir werden sicher nicht langweilen, das kann ich schon versprechen. Und ich denke auch, dass sich jeder davon irgendwas mitnehmen kann. Und es wird auch auf jeden Fall Raum geben, um Fragen zu stellen und nochmal mit uns ins persönliche Gespräch zu kommen.
Na, dann wünsche ich mir viel Erfolg. Vielleicht versuchen wir es noch mit einem kleinen Spoiler. Sie haben das Thema Arbeitszeit angesprochen, so ein Vorurteil, man arbeitet 60 bis 80 Stunden in der Woche, Hand aufs Herz. Wie viele Stunden bringen Sie in die Praxis jeden? Also man muss sagen, Sie haben kleine Kinder, aber so Pi mal Daumen.
Also ich habe eine 4-Tages-Woche, das kann ich schon mal jedem empfehlen. Das finde ich eine super Aufteilung, 4 Tage arbeiten in der Praxis. Und jetzt durch meine kleinen Kinder habe ich vor allem ich bin ja in der Gemeinschaftspraxis, eine Frühschicht. Also ich arbeite meistens von 8 bis 15 Uhr.
Und das ist ja auch ein Trend. Gemeinsam ist man weniger allein. Und wenn man Kolleginnen und Kollegen findet, mit denen man gemeinsam in die Versorgung gehen kann, dann kann man sich auch besser aufteilen.
Auf jeden Fall. Von mir eine große Empfehlung, wobei auch die Einzelpraxis ihre Daseinsberechtigung hat. Auch das werden wir alles besprechen.
Da ist sie wieder, die Berufspolitikerin. Frau Husemann, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige Gespräch an dieser Stelle zum Festival der Allgemeinmedizin. Wir werden es beobachten, wir werden es begleiten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Den Hörerinnen und Hörern natürlich auch nochmal der Tipp www.festival-allgemeinmedizin.de. Frau Husemann, alles Gute und bis bald.
Vielen Dank. Tschüss.